Campuscast vom 15.05.2006.
Ich befinde mich hier auf dem Seminar gegen Studiengebühren. Das Ganze wurde hier
am 15. Dekan der Fakultät Gestaltung, vorgeschlagen, der mit uns diskutieren will.
Das kann nicht alle entscheiden, die an der Universität gefällt werden.
Zwingend Hochschulfachfragen, Politik, sich ganz klar.
Moment mal. Stopp! Campuscast. Du kannst nicht überall sein. Aber immer informiert bleiben.
Ja, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Campuscast. Es soll in dieser Episode nochmal ein wenig um Neuigkeiten gehen, die mich größtenteils über den E-Mail-Verteiler erreicht haben. Da gehen wir einfach auch mal schnell durch. Wie gesagt, immer für Kommentare offen. Wenn ihr da meint, da sind Sachen falsch oder ähnliches, lasst mich das wissen. Wie gesagt, Pressemitteilungen, es sind einige Pressemitteilungen dabei. Da läuft man natürlich immer Gefahr, ein wenig zu sehr den Inhalt so wiederzugeben, wie es von demjenigen gewünscht ist. Aber als reine Information, sage ich mal, sollte das soweit legitim sein. Und wie gesagt, leichte Kommentare von mir gibt es hier und dort auch. Gut, und zwar geht es in der ersten Sache, die mir hier vorliegt, ist es eine Pressemitteilung des Deutschen Studentenwerkes gewesen, die darauf hinweisen, dass Studieren teurer wird. Und es gab halt einige Entwicklungen, auf die sie in der Pressemitteilung hinweisen, die sich nun mittlerweile zu einer wirklichen Belastung für die Studenten aus ihrer Sicht entwickeln. Und ich glaube, es ist einfach mal wert, diese Punkte durchzugehen, weil es sind nicht nur die drohenden Studiengebühren, die sind natürlich dann auch ein Punkt in der Liste, die das Studium verteuern, sondern es sind viele Kleinigkeiten, die mittlerweile zusammenkommen und gerade bei dem doch knappen Budget, was doch so ein Drittel der Studierenden hat, das soll nämlich, ein Viertel soll um die 600 Euro im Monat zur Verfügung haben. Bei 600 Euro sind natürlich schnell Grenzen erreicht oder machen sich auch kleine Veränderungen entsprechend bemerkbar. Gut, gehen wir einfach die Liste mal durch. Das erste ist zum Beispiel, wer es noch nicht mitbekommen hat, es liegt ein Beschluss vor oder beziehungsweise hier heißt es, die Bundesregierung hat beschlossen, dass das Kindergeld nur noch bis 25 gezahlt wird. Und das war vorher, war das bis 27 und ist jetzt gesenkt worden auf 25 und das gilt für alle jungen Menschen, die 1983 oder später geboren sind. Dementsprechend muss man sich vorstellen, das ist das Kindergeld, ich meine, es sind um die 100 Euro rum, die dort monatlich eigentlich zur Verfügung stehen und oft von den Eltern dann den Studenten weitergeleitet werden. Und so sage ich mal, wenn man 500 Euro BAföG bekommt, dann plus die 100 Kindergeld, hat man diese 600 zusammen. Wenn die wegfallen, gerade wenn das mit 27, da ist man meistens noch mitten im Studium oder mit 25, 27 war das meistens so genauso die Grenze, weil es heißt hier 28 wären die meisten im Durchschnitt fertig, 27 war also so zum Abschluss des Studiums ist das weggefallen. Da hatte man, wenn man Glück hat, ein bisschen Freiraum, aber auch oft liegen dort Abschlussarbeiten. Das war schon immer eine kritische Zeit. Jetzt 25 ist deutlich früher. Das heißt, es liegt also Mitte des Studiums oder wenn nicht wirklich genau, selbst die Leute, die schnell studieren, in der abschließenden Studierendenzeit. Das heißt, Kindergeld fällt weg, nur noch bis 25. Dann generell höhere Pauschalabgaben auf Minijobs. Das heißt, es gibt ja diese Minijobs, diese 400-Euro-Jobs, die halt doch für viele Studierende ein guter Nebenverdienst sind, eigentlich, was heißt Nebenverdienst, eigentlich auch zur Studienfinanzierung beitragen. Gerade die Leute, die dann nicht in den BAföG-Bereich hineinfallen, wo aber trotzdem gewisse Dissonanzen mit den Eltern oder alleine auch der Anspruch, natürlich ohne elterliche Hilfe sein Studium zu finanzieren oder Unabhängigkeit zu haben, sind viele Studierende darauf angewiesen, auf diese 400-Euro-Jobs. Und dort ist jetzt die Arbeitgeberpauschale von 25% auf 30% angehoben worden. Das heißt, dort wird das Ganze soweit halt auch unattraktiver, so etwas anzubieten. Und es heißt hier zum Beispiel als Statistik, 68% aller Studierenden jobben nebenbei und da sind halt auch viele Minijobs dabei. Das heißt, einerseits Gefahr des Wegfalls, auf der anderen Seite dementsprechend auch eine größere Unattraktivität. Dann natürlich, was droht, die höhere Mehrwertsteuer. Das wird sich für Studierende genauso zu Tage fallen bei dem täglichen Einkauf, bei jeder Sache, die, also bei den Lebensmitteln, bei jeglicher andere Konsum, den man mit seinen vielleicht 600 Euro da im Monat packt, sind da halt auch wieder ein paar Prozent mehr flöten. Was ist das denn sogar? Genau, ja. Kommt dazu, dann ist das Problem mit dem BAföG. Dort hat es zwar jetzt keine Kürzung bisher gegeben, allerdings darf man nicht vergessen, dass das BAföG seit 2002 keiner Preisentwicklung mehr angepasst wurde und es gab Preissteigerungen in den letzten Inflationen und ähnliches, die natürlich einfach dort dementsprechend sich nicht angepasst haben und so gesehen das BAföG dort auch eine schleichende Verminderung natürlich über die Jahre quasi doch erfährt. Das heißt, und natürlich als Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, die Studiengebühren, die natürlich drohen und schon eigentlich beschlossene Sache sind Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen und mit 500 Euro im Semester. Und demnächst halt auch kommen andere Bundesländer hinzu. Und wenn man so umrechnet, kann man sagen, dass das also pro Monat auch nochmal 83 Euro sind, die mir fehlen. Also nochmal 83 Euro von meinen 600 Euro sind es ja schon gar nicht mehr, weil die anderen Sachen, wenn man die einkalkuliert, ist extrem, das ist schon harter Einschnitt, den man da auf jeden Fall halt mitleben muss. Und zu guter Letzt ist es auch noch natürlich, die Studentenwerke weisen auch darauf hin, dass ihre Mittel gekürzt werden. Dementsprechend, und das wirkt sich dann aus im Bereich Mensa oder halt auch im Bereich Mieten bei Wohnheimen, dort können halt entsprechende Rabatte oder die vergünstigten Preise nicht gehalten werden, müssen halt unter Umständen angehoben werden. Und das wirkt sich dann halt auch nochmal aus, wenn ich keine günstige Miete mehr irgendwo in Beschlag nehmen kann. In Weimar sind wir hier ja noch relativ günstig, was das angeht, wenn man dann sich halt zum Beispiel für den Jakob entscheidet, was nun mal auch kein Luxus ist, aber günstig. In anderen Städten, schätze ich mal, greift das noch um einiges mehr in das Portemonnaie der Studierenden. So, und das sind so die ganzen Listen. Und wenn man das jetzt nochmal durchgeht, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 kleine Punkte. Was heißt klein? Studiengebühren und sind da zum Beispiel auch schon ganz hartes Ding. Die Mehrwertsteuer wird sich auch bemerkbar machen, wenn beim Kindergeld nochmal 100 Euro fehlen. Das ist schon, also wenn man sich überlegt, sein Kindergeld und Studiengebühren, das sind dann um die knapp 200 Euro, wenn man Mehrwertsteuer und sowas mit einlegt, vielleicht so um die 200 bis 250 Euro weniger oder Sachen weniger oder mehr Belastung, dann sind wir 600, da bleibt nicht mehr viel übrig. Also, Studentenwerk weist einfach darauf hin, Studieren wird teurer und das Traurige, was sich dann, wenn man jetzt ein bisschen die Nachrichten kombiniert, hier liegt mir jetzt zum Beispiel die nächste Nachricht vor, von wem war das? FZS, genau. Die weisen nochmal darauf hin, dass jetzt am 1. April ja die Bildungskredite durchgegangen sind von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Jetzt, das heißt, jedem Studierenden steht es jetzt frei, halt auch solche Bildungskredite aufzunehmen und die in seine Studienfinanzierung einzuflechten. Und wird einerseits betont, dass es natürlich die generelle Verlockung darin steht, das einfach in Anspruch zu nehmen und sich nicht klar zu machen, dass da schnell Schulden im fünfstelligen Bereich entstehen können über das Studium hinweg. Generell ist hier aber ein Zitat oder eine Behauptung, die hier drin steht, und zwar sagt das der Christian Berg, Vorstandsmitglied im FSZ, sagt halt, die Bildungsministerin Schawan hat angekündigt, das BAföG abschaffen zu wollen. Die Bildungskredite der KfW leisten diesem Plan Vorschub. Und wenn man sich also überlegt, Bildungskredite ist der schleichende Übergang zu einer rein kreditfinanzierten oder kreditbasierenden Studienfinanzierung. Wenn da jetzt auch das BAföG noch wegfällt, tja, das sollten wir doch einfach mal im Auge behalten. Also ich finde, möchte diese Infos einfach weitergeben. Es ist natürlich klar, da wird auch Politik gemacht, aber es kommt ja nicht von ohne. Wir sehen das ja wirklich an allen Enden und Ecken, dass dort wirklich eine Umstrukturierung stattfindet und wir sollten dem einfach weiter kritisch gegenüberstehen. Oder, ich weiß gar nicht, wie das aussieht, gewisse Aktionen oder ähnliches, steht ja gar nicht, ob man was dagegen machen kann. Ist immer schwer natürlich, wo kann ich was machen? Und da finde ich eigentlich diese eine E-Mail, die jetzt hier gekommen ist, sehr schön, die sich jetzt dem Problem des Dauerpraktikums widmet. Das heißt, Leute studieren, sind akademisch gebildet danach, fertig mit dem Studium, Diplom oder halt bald Master und gehen dann halt in die Berufswelt, finden dort nicht eine Einstellung, aber erstmal will man drin sein mit einem Praktika an. Und ich kenne die Situation, viele Firmen nehmen wirklich den Studenten in seiner Situation einfach auch aus, lassen den als Praktikum laufen. Das wird anfangs für 2-3 Monate festgemacht, dann verlängert man das nochmal ein bisschen und der Praktikant hofft natürlich halt immer in der Erwartung, bald mal eine Anstellung vielleicht auch in der Firma zu kriegen, weil er sich profiliert hat, weil er gezeigt hat, was denn auch seine Qualifikation ist. Aber man lässt das dann so laufen und wartet eigentlich, bis es dem Praktikanten zu blöde wird und er das Handtuch schmeißt. Und das kann sich mal, beim Kollegen hat sich das wirklich, glaube ich, über ein halbes Jahr, glaube ich, bis sogar ein Dreivierteljahr, bis ein Jahr, glaube ich, unter Umständen hingezogen. Das ist also leider auch oft gang und gäbe. Und das Schöne an dieser Bekanntmachung hier ist, es gibt momentan eine Petition, die halt sich genau diesem Problem widmet und sagt und fordert, und das zitiere ich jetzt nochmal: Der Deutsche Bundestag möge beschließen, dass Praktika von Hochschulabsolventen, die länger als 3 Monate dauern und in einem Berufsbild abgeleistet werden, für das der Hochschulabsolvent ausgebildet wurde, in ein reguläres Arbeitsverhältnis umgewandelt werden. Begründung: Unzählige hochqualifizierte Menschen arbeiten ohne Entlohnung oder gegen einen Lohn, der unter dem Existenzminimum liegt. Solche sogenannten Praktikanten dienen nicht der Ausbildung oder der Weiterbildung. Und das Schöne an dieser Petition ist halt wirklich, es gibt einen Link und den werde ich auch in die Shownotes packen, also auf der Internetseite wird der auch, der Audio-Piazza wird der auch zum Anklicken sein. Dort kommt man gleich zu einem Formular, wo man sich eintragen lassen kann und diese Petition unterstützen kann. Finde ich guter Gedanke, mag vielleicht auch so seine detaillierten, ob man einfach so ein Gesetz machen kann. Ist das jetzt ein Rechtsanspruch, der daraus passiert? Wäre natürlich auch schön, wenn das die Leute gar nicht mitkriegen und irgendwann komme ich als Student dann hin und sage, ja, ich bin jetzt hier übrigens im 4. Monat. Das heißt, ich habe jetzt einen Rechtsanspruch auf einen Arbeitsplatz. Der startet natürlich nicht unter einem guten Stern. Aber ich glaube, es soll eher in die Richtung gehen, dass diese Dauerpraktika verhindert werden. Und mit diesem Rechtsanspruch natürlich, wenn sich das dann rumspricht, dass das wieder ernst genommen wird, das Praktika zu dem, was es eigentlich mal sein sollte. Wie gesagt, der Link findet ihr nachher in den Shownotes. Also ich habe mich eingetragen. Ich finde es einfach gut, diese Petition, dass das auf jeden Fall in den Bundestag reinkommt, dass er sich damit auch befasst und eine Sensibilität für das Thema nochmal zu bringen. Denn ich hoffe, dass diese Generation Praktikum sich bald überlebt hat. Zumindest in diesem Dauerzustand. Dann werden wir nochmal ein bisschen lokaler. Und zwar habe ich hier die Pressemitteilung der Bauhaus-Universität Weimar. Die heißt hier Schlaflos in Weimar, Tatort Bauhaus-Universität. Und zwar soll am 13. und 4. Mai hier in Weimar in unserem Neubau der Universitätsbibliothek ein Tatort gedreht worden sein oder eine Szene, ein Teil des Tatorts gedreht worden sein. Und es geht dort wirklich in diesem Tatort um einen Mord in Weimar. Das ist, glaube ich, der erste, von dem ich höre, aber das kann ja umso spannender sein. Und zwar sind es die Leipziger Kommissare Ehrlicher und Kein, die hier ermittelt haben. Und das Ganze sollte sich halt in der Kunstszene abspielen und die Uni-Bibliothek wurde da so als Galerie benutzt, als Kulisse. Ich habe das leider nicht gesehen. Das Ganze ist jetzt, gestern und vorgestern war das, ja. Ich habe hier nichts gesehen. Ich meine, ich wohne hier gleich eigentlich so Schritt aus der Tür und bin an der Uni-Bibliothek. Aber mir ist es nicht ins Auge gestochen. Wenn nicht, haben sie das wirklich sehr schön unauffällig gedreht. Jedenfalls war natürlich dementsprechend die Bibliothek nicht zugänglich. Aber für alle, die diesen Event verpasst haben, der geplante Sendetermin ist der 17. Dezember. Wird wahrscheinlich ein Sonntag sein, wie klassisch für den Tatort. Und ich schätze mal, da wird es bestimmt irgendwo hier und da in Weimar sowas wie das Öffentliche angucken gehen. Gut, dann nochmal eine Pressemitteilung, und zwar geht es da um eine Arbeit. Ich glaube, ist das eine Diplomarbeit? Nein, ich glaube, es ist eine Projektarbeit. Muss ich nochmal ganz genau gucken. Aber jedenfalls ist es von dem Bernd Hopfengärtner, hier Student der Mediengestaltung aus Weimar. Und sein Projekt nennt sich Hello World. Die Idee davon ist, einen riesigen zweidimensionalen Barcode in ein Kornfeld zu schneiden oder zu markieren. Wie seine genaue Technik steht, ist hier nicht ganz genau drin. Und zwar dieser Barcode soll praktisch kodiert das Wort Hallo beinhalten und daher halt das Thema Hello World. Die Frage ist, warum macht man sowas? Warum nimmt man sich ein Feld zwischen Stadt Ilm und Ilmenau? und schreibt das dort rein. Er bezieht sich dort in den Kontext von Google Earth. Ich meine, wer das noch nicht kennt, ist schon wirklich interessant, sich das mal anzugucken. Das ist ein Programm, das man sich aus dem Internet herunterladen kann und quasi Satellitenfotos von der gesamten Welt, das sind wirklich zusammengefasst zu einer großen Karte und man kann wirklich die Welt sehen und dann ganz nah ranzoomen. Das soll jetzt auch ganz klasse sein. In Berlin kann man da also wirklich, wenn man da sich Reichstag oder ähnliches anguckt, da kann man also wirklich bis kleinste Leute erkennen, die dann halt zumindest die Köpfe, wie die da sitzen, irgendwo auf dem Rasen. Das will er ein bisschen mit dieser ganzen Geschichte halt auch ins Bewusstsein bringen, diese Problematik natürlich auch, die daraus entsteht. Er sieht darin die Erde als Dienstleistungsplattform und er möchte eine aktive Auseinandersetzung halt auch mit anstoßen, mit diesen doch omnipräsenten digitalen Technologien. Ich bin gespannt. Ich meine, das Problem ist ja auch, dass diese Satellitenfotos bei Google Earth in gewissen Abständen natürlich auch aktualisiert werden. Es ist daher hoffentlich zu erwarten, dass das Ganze halt auch in die Datenbank einfließt. Und bei 170 Metern sollte das Ganze doch eigentlich möglich sein. Mal gucken. Bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Soweit die Info. Als letzte Sache, und zwar möchte ich da einfach nochmal ein bisschen hier auf unseren Campuscast Podcast hinweisen oder den diskutieren. Es gab nämlich, wurde das aufgegriffen vom Bayerischen Rundfunk, die hatten generell das Thema Universität und Podcast erwähnt und hatten dort auch auf die Bauhaus-Universität Weimar verwiesen und hat gesagt, hier in Deutschland passiert auch was und zwar an der Bauhaus-Uni und haben uns genannt und das war natürlich ganz löblich, haben wir auch kurz was angespielt, das hat einen natürlich schon, klar, ne, da war man erfreut. Und das Einzige, was natürlich einem so ein bisschen übel aufstoßt, denn natürlich, es wird nicht angefangen aus der deutschen Sicht, es wird aus der amerikanischen Sicht angefangen, wird gesagt, es gab die Universitäten wie Stanford und Harvard und die haben das schon gemacht und hier in Deutschland fängt das jetzt auch an. Da habe ich mir gedacht, so Moment, ich kenne die Dinger von Stanford und Harvard. Ich wusste, dass es die gibt, aber ich meine, die gab es wirklich, nachdem wir angefangen haben. Nun muss man natürlich unterscheiden. Wir hier mit dem Campuscasting haben hier keine Vorlesungen so wirklich drin, wie das die amerikanischen Unis machen. Die haben wirklich, die nehmen jede Vorlesung auf und packen die dann online und jetzt dann, das machen sie schon länger. Das gibt also wirklich, wo war das hier, wo habe ich das gesehen? Bei Berkeley, da kann man im Internet bis 2001 zurückgehen und sich halt wirklich dort Aufnahmen anhören und Videogeschichten sich angucken. Aber die hatten das natürlich nicht als Podcast. Das war halt jetzt das Neue, dass halt Universitäten jetzt halt auch das Podcast nutzen, um das zu distributieren. Die Frage ist ja, was ist der Unterschied? Also Medien im Internet sagen viele Leute, gibt's schon ewig. Und jetzt diese ganze Podcast-Geschichte, naja, das ist das Ganze nochmal in grün. Stimmt bis zu einem gewissen Grad. Das ist halt so, dass die Sachen bisher, die im Internet waren, muss ich halt ständig auf die Seiten und sie mir wieder runterladen oder dort ansehen. Beim Podcasting ist wirklich dieses Abonnieren und dann auch der Schritt weiter bis auf meinem Player, also bis auf meinen MP3-Player oder meinen Videoplayer, den ich mobil wirklich unterwegs dann mithaben kann. Und da muss man den amerikanischen Universitäten lassen. Sie machen diese komplette Vorlesungsaufzeichnung, die wir hier nicht machen, sondern hier geht es wirklich ja mehr Podcasting zu nutzen als eine Art Community-Cast, als etwas, wo man einfach Informationen verbreitet, wo man ja Diskussionen anregt, da hoffe ich ja immer auch nochmal auf ein bisschen mehr Resonanz und der offen ist. Also bisher hört man mich hier immer reden, das muss nicht so sein. Wie gesagt, das Ganze ist ein offenes Konzept. Ihr könnt Beiträge... Ups, Moment, jetzt fragt mich jemand. Ganz kleinen Moment einmal. So, und wie gesagt, das ist ein offenes Konzept. Und aber wir, und das möchte ich, das hat einem bei dem Artikel so ein bisschen gesagt, so hallo, mal nachgeguckt. Nein, wir waren, glaube ich, sogar eher als die Amis online. Und zwar hatte ich, das Ganze ist aus dem Podcast at University Projekt entstanden, das wir im Sommersemester 2005, das Hagen und ich haben das gemacht. Und damals hatten wir schon ein bisschen recherchiert, wie das aussieht, Universität und Podcast. Und da war in Amerika noch nicht viel. Es gab so die ersten Versuche, das mit ein paar projektbegleitende Podcasts zu machen. Aber wirklich so die Kanal für eine Universität, da wage ich mich doch aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, da waren wir hier, ja, als ein deutscher Podcast, doch vor den Amerikanern. Und ich habe ein bisschen geguckt, zum Beispiel Harvard, der Podcast, da gibt es die ersten Blog-Einträge, die darauf verweisen, darauf hinweisen, September 2005. Stanford habe ich dann gesehen, irgendwas mit Oktober 2005. Und die anderen habe ich jetzt keine wirklichen Hinweise gefunden, seit wann, aber es ist auch, wenn man Pressemitteilungen findet oder Hinweise, auch alles so in den späten 2005er-Bereich. Wir hier hatten eigentlich wirklich angefangen und da habe ich nochmal geguckt, der erste Beitrag auf der Campuscast Audioblog war 31.03.2005, also Frühjahr 2005. Damit hoffe ich doch, dass man da so ein kleines bisschen sich da doch freuen darf, auch wenn wir das Ganze vielleicht nicht so professionell betreiben, wie das, wie gesagt, an den anderen Universitäten passiert. Aber wir sind offen. Das ist auch immer noch eine Experimentierplattform. Wenn Leute von der Uni Lust haben, hier sich mehr einzubringen, kommt auf uns zu. Auch andere Universitäten, wenn ihr plant zu podcasten. Wir haben die www.campuscast.de. Dort sind wir auch offen, mehr zu machen. Nimmt uns Kontakt auf und wir können uns da gerne über alles Mögliche unterhalten. Generell, was man auch nochmal sagen muss, bei Stanford zum Beispiel, die sind ziemlich stark mit Apple ins Boot gegangen und das beklagen auch einige Leute, dass Apple natürlich versucht, die Angebote, das heißt Stanford on iTunes, und dann wird gesagt, ja, das ist auch ein Podcast, aber ganz klar, Apple unterstützt dort, das Ganze wird in iTunes und soll auch Richtung Vermarktung, das merkt man schon ein bisschen dort und es ist interessant, viele, die anderen Universitäten sind da, halten das relativ frei, Stanford ist da ziemlich hart mit Apple ins Boot gegangen, das stößt auch einigen Studenten auf oder einigen Leuten, die das beobachten, ist immer sehr interessant. Das Ganze, da doch mal ein Auge drauf zu haben, weil Podcasting, es geht nicht um den iPod nur. Es war einer der ersten Player, mit denen das so gut funktioniert hat und das hat auch in den Namen eingespielt. Aber es ist nicht die einzige Geschichte. Okay, soweit von mir für heute und ich wünsche euch tolle Sommerzeit. Es wird ja langsam hier wärmer in Weimar. Und man hört sich bestimmt mal wieder. Mein Name ist Christian Rutzoll hier für Campuscast und bye bye.